DL Teilhabe Forum, der Podcast für mehr Teilhabe im Beruf, Barrierefreiheit und praktische Hilfsmittel.
Heute mit Judith Waltel. Ich begrüße euch alle herzlich. Mein Name ist Hans-Jörg Lienert. Liebe Judith, wir sind seit kurzem per Du. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und bei dem Teilhabeforum mitmachst. Wir sind ja hier so ein Haufen von Leuten, sag ich mal, die sich immer mal wieder zusammentun, irgendwelche Themen besprechen. Es geht einfach darum, dass man Tipps austauscht und dass man im Beruf besser bestehen kann. Vorbild ist ja ein bisschen so der ISCB gewesen, wo ich ja auch Mitglied bin. Und der Peter Brass hat ja den ISCB auch schon vorgestellt, also diese Interessengemeinschaft sehbehinderte Computerbenutzer, wo es eben auch darum geht, dass man sich gegenseitig hilft. Und jetzt haben wir halt, ich würde schon sagen, ein großes Glück. Judith Waltel ist Geschäftsführerin vom Berufsförderungswerk Würzburg geworden. Also nicht einfach nur, dass da jemand eben an der Spitze ist und das leitet, sondern Judith ist selbst blind, sie ist ITlerin. Und Judith, magst du dich vorstellen?
Ja, kann ich gerne machen. Also mein Name ist Judith Waltel. Ich werde diesen Sommer 56 Jahre. Ich bin als Frühgeburt zur Welt gekommen mit einem Sehvermögen von 2% und dann im Alter von Anfang 20 völlig erblindet. Ich habe mal Datenverarbeitungskauffrau gelernt und dann 30 Jahre in der IT gearbeitet als Projektleitung. Lange Zeit im Bereich Automotive, also für alle großen Automobilhersteller und dann auch eine gewisse Zeit im Marketing und dann noch im Public Sector, da dann schwerpunktmäßig zum Thema Barrierefreiheit, habe da Angebote geschrieben und Testverfahren entwickelt und bin dann 2022 ans BFW Würzburg gewechselt. Zu mir gibt es eine große ehrenamtliche Seite. Ich bin seit Anfang der 90er Jahre in unsehbaren Selbsthilfe engagiert. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen versuche ich einfach die Teilhabemöglichkeiten blinde und sehbehinderter Menschen immer weiter zu verbessern, gemessen an dem, was eben Menschen ohne diese Beeinträchtigung tun und lassen können. So kam ich ja auch ans BIW. Ich war seit 2015 deren amtliche Aufsichtsratsvorsitzende und wurde dann irgendwann angesprochen, ob ich mich in ein Bewerbungsverfahren reinbegeben würde. Und das war die passende Frage zur passenden Zeit. So bin ich jetzt da, wo ich bin.
Möchte ich gerne gerade nachhaken. Ich erinnere mich, als du die Stelle angefangen hattest, da dachte ich so, oh, zum Glück muss ich den Job nicht machen. Das habe ich deswegen gedacht, weil ich auch davor mitbekommen hatte. Ich kannte ja einige Geschäftsführer, den Herrn Wutz und den Herrn Carsten Hohler und so weiter. Ich wusste einfach, das ist ein richtig harter Job. Magst du kurz sagen, wie waren so die ersten Monate, das erste halbe Jahr? Bist du komplett untergegangen oder hattest du immer die Hoffnung, dass du es schaffen würdest?
Ach nee, also komplett untergegangen bin ich nicht. Es war unendlich viel Arbeit, weil zu der gleichen Zeit zwei wichtige Personen ausgeschieden sind wegen Ruhestand oder neuer beruflicher Perspektiven. Das heißt, ich war dann das erste halbe Jahr ohne Ausbildungsleitung und auch ohne Finanzleitung. Und da muss ich schon ganz schön hinpacken, um das alles abgearbeitet zu kriegen. Aber ich habe einfach ein unheimlich tolles Team, viele nette Menschen um mich herum. Und ich sage heute noch, wenn ich mal kurz die Motivation verliere, dann gehe ich ins Treppenhaus und dann sehe ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da rumlaufen. Und dann kann ich mich wieder gestärkt an den Tisch setzen und weiterwerkeln, weil ich sind es einfach wert, dass da jemand da ist und mit ihnen das zusammen voranbringt.
Also wo du das sagst, fällt mir etwas ein. Ich muss gestehen, ich war früher so ein bisschen vielleicht überheblich. Also es ist sehr, sehr lange her. Aber ich war so ein bisschen überheblich in Bezug auf die Berufsförderungswerke, weil ich hatte so den Eindruck, da wird Innovation nicht groß geschrieben und man guckt nicht so, was gibt es für neue Technologien und so weiter. Und irgendwann mal fingen wir an, dort Ausstellungen zu machen. Die waren dann sporadisch und dann wurden sie immer regelmäßiger. Und einmal erinnere ich mich, da habe ich mit einer Frau gesprochen, die war gerade erblindet und die sagte mir dann, wenn es hier die Frau Jordan nicht gäbe, würde ich überhaupt keinen Sinn mehr in meinem Leben sehen. Und ich muss sagen, damals ist bei mir der Groschen gefallen, dass es nicht nur um Technik geht, natürlich auch Technik und Ausbildung und so weiter, Aber was das bedeutet, und das ist das, was du eben sagtest, du gehst auf den Flur und dann siehst du die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dann weißt du, warum du deinen Job machst.
Ja, also das mit dem überheblich, gut, es ist natürlich immer so eine Sache, jede Leitung kann ein Unternehmen wie auch immer gestalten und es reicht von Dienst nach Vorschrift, bis sie vielleicht auch aufreiben und zu stark identifizieren. Aber man muss halt auch sehen, wie wir alle sind auch die Unternehmen der BFWs in bestimmten Rahmen gefangen. Deutschland ist ja ein Bürokratieland mit vielen, vielen Vorgaben und zu erfüllenden Dingen. Und da immer noch die Luft für Kreativität und für Innovation zu finden, das ist eine große Aufgabe. Das ist immer eine große Aufgabe, auch bei Wirtschaftsunternehmen zu gucken, was tue ich auf Sparbuch und was stecke ich in Innovation. Und die Aufgabe ist ungleich schwerer in, sage ich mal, halbstaatlich kontrollierten, nicht unbedingt finanzierten Einrichtungen. Und da braucht schon viel Kreativität.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe hier so im Anfangsbereich eine Frage stehen, und zwar: Magst du uns einen Streich erzählen, den du als Jugendliche gespielt hast? Das geht jetzt auch so ein bisschen in die Richtung Kreativität.
Ja, und wir wollen uns ja hier auch kennenlernen und nicht nur schwierige Themen oder Fakten wälzen. Ja, ich habe darüber nachgedacht und ich kann mich gut erinnern, ich habe ja im Internat gelebt, wie das halt früher so üblich war, Förderzentrum und dann Internat. Da kann ich mich gut erinnern, ich glaube, es war kurz vor Ferien, da haben wir des Nachtens, so nach 22 Uhr, in der Nachbargruppe, da konnte man durchlaufen, also von einem Internatsbereich in den nächsten. Und da haben wir, da waren schon immer die Frühstückstische gedeckt. Und dann haben wir bei der benachbarten Jungengruppe, damals war das ja alles noch geschlechtlich getrennt, haben wir alle Teller und Tassen mit doppelseitigem Klebeband auf den Tisch festgeklebt und in der Küche auch so manche Ingredients vertauscht, also Salz mit Zucker, Kaffee mit Kakao, und es hat dann noch eine ziemliche Schweinerei gegeben, weil wenn man das Kakaopulver in die Kaffeemaschine füllt, dann kommt da halt irgendwie nichts Gescheites raus. Also es war sehr lustig.
Das glaube ich. Judith, du weißt, dass alles, was du sagst, hier polizeilich korrekt dokumentiert wird und das wird dann, kann dann später alles
gegen mich verwendet werden.
Ja, finde ich ein sehr, sehr schöner Streich. Jetzt aber erstmal ganz allgemein, wenn ich fragen würde, wo siehst du Chancen, Risiken und Hürden im Bereich der Digitalisierung? Weil es geht ja hier bei uns hauptsächlich so um berufliche Aspekte. Wo würdest du das allgemein verorten?
Ja, also wie halt bei allem, was die Menschheit an Innovationen erlebt hat und vielleicht auch noch erleben wird, ist es immer Chance und Risiko gleichzeitig. Als die Dampfmaschine erfunden wurde, hatten viele Menschen Angst, dass Arbeitsplätze verloren gehen und wir dann alle keine Arbeit mehr haben. Und so ist es ja auch jetzt mit der Digitalisierung. Es ist eine riesige Chance, weil für uns blinde und sehbehinderte Menschen digitale Prozesse bedeuten unabhängig sein von Mobilitätsproblemen, bedeutet unabhängig sein von sehender Assistenz, die mir möglicherweise Briefe oder Akten oder sonstige Dokumente vorliest. Das heißt, es ist eine riesige Chance und natürlich auch die Gefahr, wenn das Haus nicht richtig gebaut wird, dann bleibt halt die Tür zu, ne? Und in dem Sinne bleibt, wenn die Software nicht richtig gebaut wird, dann bleibt der Bildschirm schwarz.
Also du würdest sagen, du siehst überwiegend große Chancen und Risiken siehst du halt in nicht barrierefreien Systemen.
Genau.
Das ist ja ein Thema, was wir jetzt im Grunde genommen seit Jahrzehnten haben. Siehst du ein Risiko in der Überflutung? Also ich meine jetzt zum Beispiel so das Thema Audioermüdung, also Audiofatigue. Sagen wir mal, man kann nicht mehr gucken, es geht alles über die Ohren. Und jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier den Audiokanal, also ich höre dir zu, gleichzeitig rufe ich ab und zu mal Sachen aus dem Computer ab. Das fällt mir deutlich schwerer als früher, als ich zumindest mit Vergrößerung noch mal einen visuellen Kanal benutzen konnte. Wie siehst du da die Situation?
Also wir hören jetzt natürlich auch nach Corona so diese ganze digitale Ermüdung und viele psychische Beeinträchtigungen, insbesondere bei den jungen Leuten. Ja, also Medien macht schon was mit Menschen, aber auch da würde ich immer sagen, das sollte man aus meiner Sicht jetzt nicht verteufeln oder negieren, sondern einfach wie mit allem auch mit dem Autofahren oder mit dem Mobiltelefon telefonieren, immer wieder halt gucken, bewusst mit den Medien oder mit der Technik umzugehen. Und da ist es natürlich wichtig, dass es auch gesellschaftliche Prozesse gibt, die dann sagen, hey, also nicht immer nur schneller, höher, weiter, dünner, schöner, jünger, sondern alle sollen dabei sein, alle sollen teilhaben. Da müssen wir immer zu jeder Zeit, glaube ich, gut gucken, dass alle noch mitkommen. Wir haben natürlich ein Geschwindigkeitsproblem. Es wird alles immer, immer, immer schneller. Aber es gibt ja keine Alternative. Ich kann jetzt nicht sagen, ich schaffe jetzt das Internet ab oder das Mobiltelefon. Es hat ja auch viele, viele Vorteile.
Ja, es gibt ja etliche Leute, die massiv warnen. Also der Manfred Spitzer, Hirnforscher da in Ulm, oder der Gerald Hüther oder der, wie heißt der, Gerhard Roth, glaube ich. Es gibt etliche, die also massiv warnen. Wir haben die Situation, dass, ich habe gerade eine Statistik gehört, 30% der jungen Frauen in Großbritannien haben massive psychische Probleme. Also man bringt das sehr stark in Verbindung mit der Nutzung des Smartphones. Und ich merke auch so, also letztes Jahr zum Beispiel waren wir hier im Garten, die Rena war da und da wollte sie irgendwas bestellen. Und die Rena hat also ewig auf dem Handy da rumgewischt und um irgendetwas Bestimmtes sich auszusuchen. Und sie hatte auch offensichtlich Spaß dran. Ich würde das nie machen. Ich würde anrufen und würde sagen, das hätte ich gerne. Also ich merke bei mir, dass ich also wirklich oft einen Bogen um diese Technik mache, obwohl ich mich durchaus jetzt grundsätzlich so als eher so als Technikfetischisten bezeichnen würde. Also zumindest ich war eher also mein Leben lang immer sehr, sehr technisch interessiert und so. Aber es wird unheimlich viel. Ich würde dann eher eine Chance wiederum in der künstlichen Intelligenz sehen, dass man einfach mit wenigen Befehlen das kriegt, was man will, und nicht ganz viele Eingaben machen muss über Tastatur oder wie auch immer.
Ja, das sind ja so Gesellschaftsthemen und das war immer, die älteren Menschen sagen, mei, wir haben uns früher noch einen Brief geschrieben und die jungen Leute, die können ja nicht einmal mehr einen Briefumschlag adressieren und so. Gell? Aber da nehme ich mich selber auch immer wieder zurück und sage, hoppala, hoppala, nicht so werden wie das früher, ja, mir war noch die bessere Jugend und so.
Genau.
Immer natürlich die Gefahren sehen, aber auch den jungen Leuten zutrauen, dass sie schon auf sich aufpassen. Das haben wir auch, das hat man uns auch immer nicht zutrauen wollen. Na, und ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt und so. Gell? Und die jungen Leute, die dürfen sich mit ihrer Zeit identifizieren und die dürfen auch lernen, wachsam zu sein. Und ich glaube, das machen die gerade sehr gut. Also an Schulen bilden sich AGs zum Thema psychische Probleme und das muss angesprochen werden dürfen und da will ich nicht in die Ecke gestellt werden damit. Also ich glaube, die meisten holen sich schon, was sie brauchen und die, die es nicht können, die müssen wir natürlich dabei unterstützen.
Ja, also ich sehe das genauso. Ich bin oft einfach sehr positiv überrascht. Ich bin irgendwo unterwegs und ich sehe ja nun nicht mehr, also ich sehe ja nur noch so 1% oder je nach Lichtverhältnisse variiert das auch, ne? Und so oft kommen junge Leute, also einmal erinnere ich mich in Stuttgart, das ist gar nicht mal so lange her, da wird ja massiv gebaut und ich kam im Taxi an, kommt ein junger Mensch und geht mir diese lange Umleitung oder wie oder was zu den Gleisen und wir haben uns so nett unterhalten, ich dachte, wow, einfach nur klasse. Also ich denke auch, auf keinen Fall, es war früher nicht alles besser.
Ja.
Also eher so, dass wir sind halt hier und versuchen es besser zu machen. So, glaube ich, müsste man die ganze Sache sehen. Ne? Jetzt habe ich hier eine Frage und zwar, wärst du in der Lage, die Chancen oder auch die Risiken eventuell zu verschiedenen Branchen zuzuordnen? Weil ich meine, beim BFI, ihr bildet ja viel aus. Du kennst ja sehr genau die Bereiche, wohin ihr vermittelt. Ist das so eine Zuordnung ganz grob möglich?
Ja, also erstmal grundsätzlich möchte ich da vorausschicken, also ich würde gerne am liebsten 100 verschiedene Berufe anbieten, meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es ist einfach derzeit der Zahl geschuldet und ist ja auch gut, je weniger uns brauchen eigentlich, desto besser sozusagen, ne? Weil dann sind weniger Menschen erblindet. Aber grundsätzlich, ich nehme derzeit schon noch stark wahr, dass die öffentliche Verwaltung oder die Kommunen die sind, wo wir immer noch gut vermitteln. Bei der Wirtschaft, also beim Mittelständischen geht es vielleicht noch eher. wenn man irgendwie einen persönlichen Kontakt schafft durch irgendwelche Beratungsstellen oder durch die Selbsthilfe oder durch wen auch immer, da kommt man noch eher mal rein. Die großen Unternehmen, die sind immer noch, also es wird jetzt besser mit dem Fachkräftemangel, aber die deutsche Haltung ist schon oft, bevor ich was falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Könnte ja schwierig werden. Ich suche mir mal vielleicht noch irgend so einen leichte Sprache-Menschen, damit ich das schön in die PR-Abteilung bringen kann. Aber bei unseren technischen Herausforderungen ist es ja einfach wirklich eine Herausforderung. Also wir vermitteln schon noch sehr stark in öffentlichen Diensten die Kommunen in mittelständische Unternehmen. Und da, ja, im Bürobereich, und da ist ein Stück weit schon auch die Erfahrung, es ist manchmal wirklich besser, die sind nicht am absoluten Zahn der Zeit, also nutzen jedes Gimmick, was es nur irgendwo gibt, weil dann ist einfach die technische Hürde immer noch größer. Manchmal ist es ist besser, ein Unternehmen zu wählen, was noch ein bisschen oldschool ist, dann ist die digitale Mauer nicht ganz so hoch. Und sonst, ja, von den Berufen her, ja, die Bürothemen gehen ganz gut, auch die Verwaltungsbereiche, IT-Leute, das ist wie geschnitten Brot, also wer eine Affinität zu Computer hat, der ist mit der Ausbildung noch nicht fertig und hat schon einen Job, wenn er denn gesundheitlich arbeiten kann und möchte.
Hammer.
Und auch, was wir immer noch wieder vermitteln, sind Telefonisten. Also das sind absolute Nischen, aber auch da gelingt immer wieder, eine Behörde zu finden. Manchmal ist es eher traurig, wir hätten einen Platz und finden keinen, der in diese Stadt will.
Dass die halt aus persönlichen Gründen da halt nicht wollen.
Ja, wenn halt einer sagt, nee, ich kann da nicht umziehen, ich habe Familie oder ich möchte in der Situation dort nicht leben oder was. Ne? Das kommt auch vor. Also
ja.
Ich will jetzt nicht sagen, der Top-Beruf ist Telefonist, aber wir müssen halt auch sehen, dass wir Menschen haben, die gewisse intellektuelle Fähigkeiten haben, gerade unsere geflüchteten Menschen. Wir haben ja sehr viele nach den Sprachkursen. Und da gibt es doch immer wieder Chancen, dass Menschen so weit kommen, dass sie das mit dem Kommunikationsoperator beherrschen können. Und da gibt es auch immer wieder Arbeitsplätze.
Ich finde diese Arbeitsplätze im Vermittlungsbereich, die können auch sehr interessant sein. Also wir haben seit vielen Jahren jemanden bei BPW, Bergische Achsen. Das ist ein relativ großer Industriebetrieb. Die bauen Achsen für Anhänger, LKWs und, verkaufen in die ganze Welt. Und da kommen die Anrufe eben auch aus der ganzen Welt und dann ruft einer an und dann will er jemanden, den Leiter von der Abteilung dynamische Luftfederung, weiß der Geier, sprechen. Also man muss da schon, man muss sich schon auskennen, man muss Überblick haben. Oder mir fällt ein, wir haben einen Blinden beim Bundeskanzleramt, also das ist auch ein ziemlich, ziemlich krasser Job. Also ich finde so Vermittlung, das kann auch ein sehr, sehr, sehr guter.
Das sehe ich ganz genauso. Und ich habe ja noch die Hoffnung, dass, also wir sind ja, Dienstleistungen sind ja immer mehr im Kommen und blinde Menschen können ja gut Informationen aufnehmen, zuhören, raushören, was braucht die Person, wo will die hin. Wir hatten ja mal eine große Hoffnung mit diesen D115-Nummern, die Städte schalten wollten. Das ist ein bisschen an der Barrierefreiheit gescheitert, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt und ich glaube auch, dass klar, irgendwas werden mit der Zeit Chatbots übernehmen, aber dann liegt schon immer noch eine Chance für blinde und sehbehinderte Menschen, dass es nicht nur das reine Vermitteln ist, was es ja auch längst nicht mehr ist, wie du richtig beschreibst, sondern wirklich als Dienstleistung zu gucken, das schildert die Person, das braucht die vermittle ich dort und dorthin. Also gibt es ja auch bei den Sozialbehörden Auskunftsstellen. Also da sehe ich schon noch Chancen, Vermittlungsplätze für Dienstleister zu entwickeln, wo man eben raushört an der einen Sprungstelle, was braucht die Person und wohin verknüpfe ich die jetzt.
Ja. Jetzt hast du die Stelle angefangen in Würzburg und es ist irgendwie bekannt geworden, du setzt Akzente, du hast Ideen, dies und jenes. Kannst du so ein paar Handlungsfelder benennen, wo du jetzt sagen würdest, dass ihr mit eurem Team, und ich muss sagen, es ist wirklich ein hervorragendes Team. Ich habe ja viele Leute kennengelernt, die Frau Dr. Dorothea Ackermann, die Frau Schlagmüller, ich habe sogar zwei davon mittlerweile.
Die Tochter.
Die Tochter, ne? Dann der Ernst Hessdörfer. Ne? Und es ist einfach auch eine super nette Atmosphäre. Und ich denke, ihr könnt mit dem Team was reißen. Magst du so ein paar Handlungsfelder vielleicht benennen, wo du sagst, ja, da setze ich jetzt einen Fokus drauf?
Ja, also ich sehe das genauso. Ich habe wirklich ein ganz tolles Team hier in die Hand an die Hand bekommen. Viele, die auch schon sehr lang da sind, wo ein Neuer immer wieder gut oder eine Neue reinkommt und mitgerissen wird und sich super schnell dann auch identifiziert. Wo setze ich Akzente? Mir war wichtig, dass wir nochmal den Blick weiten als BFW Würzburg. Da hat ja Corona auch Blicke sehr stark in den Tunnel genommen. Was gibt es denn um uns herum sonst noch alles? Was hat die Selbsthilfe? Was haben die Hersteller? Was gibt es an Messen? Wo kann man sich vernetzen? Also nochmal wieder aufzumachen und zu sagen, hallo, hier sind wir und was macht denn ihr? Wo können wir da zusammenwirken? Unter den vier BFWs haben wir da einiges angestoßen. Wir machen gemeinsame Beratungsangebote. Wir machen gemeinsam auf der Side City. Wir veröffentlichen gemeinsame Anzeigen in Magazinen. Das waren so die ersten Akzente, dass ich da den Blick wieder aufmachen wollte, auch wieder Leute zu uns reinholen kann. Da war einfach während Corona wenig möglich. Dann ist mir ganz wichtig das Thema, also Empowerment. Also mir ist... die Menschen kommen natürlich zu uns am Anfang, also jetzt wenn ich überzeichnet sage, wirklich sehr hilflos, sehr, sehr bedürftig, wirklich im Sinne von sehr bedürftig. Die möchten nicht jetzt auch noch gleich die Semmel und alles selber machen. Die sind froh, wenn man sie an der Hand nimmt und wenn man sie führt. Und ich bin natürlich von der Generation die Selbstständigkeit in Person. Ich mache alles selber und ich kann alles und so weiter. Und da immer die Gratwanderung zu machen, so von dem Anfang, wo man wirklich ihnen auch viel abnimmt, damit sie erstmal ankommen können und sich auf das Brei lernen und den Computer bedienen. Das ist ja wirklich schon schwierig genug. Immer wieder aber zu gucken, wie weit ist die Person schon, was kann sie jetzt selber übernehmen, für sich selber wieder einstehen. Weil das Ziel, und das ist eins meiner großen Ziele, ist, die Menschen müssen Experte in ihrer eigenen Sache sein oder mindestens werden. Die dürfen nicht abhängig sein von einer Frau Jordan oder von einer Frau Feitl oder Frau Dr. Ackermann, die man dann in 5 Jahren immer noch anruft und sagt, ich habe das Problem, was mache ich denn jetzt? Die müssen empowered werden, dass sie selber rausfinden.
Ich kann mir meine Schuhe nicht binden, Frau Dr. Ackermann.
Ja, so schlimm ist es ja Gott sei Dank meistens dann nicht mehr, aber auch mit dem Screen wieder. Wenn am Schluss wäre toll, wenn sie in der Lage sind zu sagen, irgendwie gestern ging das in Outlook noch so. Warum geht das jetzt nicht mehr? Dass sie dann nachschauen können, was hat sich denn im Menü verändert? Wie komme ich jetzt an mein Ziel? Also
Eigenständigkeit.
Fähigkeit, also selber das rauszufinden. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Und ansonsten, ja, jetzt haben wir ein paar Projekte angefangen, da kommen wir vielleicht noch drauf. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist mir den Blick öffnen. Für die Kolleginnen und Kollegen wieder, was gibt es noch außerhalb des BFWs Tolles und kann man da reinholen und nutzen? Und das Empowerment der Teilnehmenden, dass sie Herr und Frau ihrer eigenen Situation werden.
Das gefällt mir sehr gut, weil das ist ja oft so ein Merkmal von Institutionen, dass die so eine Art Selbsterhaltungstendenz haben. Und dazu würde ja dann auch gehören, ja, das sind blinde Menschen und je mehr blinde Menschen man hat, desto mehr Klienten hat man auch. Und ich würde mal sagen, es ist nicht Gott gegeben, dass so ein BFI versucht, die Leute wirklich zu fördern und zu fordern und halt immer mit der richtigen Sensibilität, weil manchmal ist so, wenn man fordert, kann das einen ganz tollen Effekt haben, dass die Leute anspringen und merken, hey, ich kann doch. Und manchmal ist es halt eine Überforderung. Ich merke bei mir mit dem ständigen Lernen, also ich bin jetzt auch nicht mehr 30. Ich merke auch, ich lerne nicht mehr so leicht. Ich merke, dass es mir sehr, sehr gut tut, wenn ich eine sehr intuitive Technik habe, mit der ich wiederholen kann. Und in dem Moment, wo ich merke, ich habe selbst unter Kontrolle, ich kann wiederholen, wenn ich Lust habe, dann macht es mir richtig Spaß zu lernen. Und dann triggert das bei mir so eine Eigeninitiative. Und ich denke, das ist das, was ihr beim BFW auch macht, dass ihr halt guckt, wie sind die Leute so drauf. Und wenn alle komplett am Ende ist frischer blindet, dann versucht man den Menschen aufzufangen. Und sobald er aber die Initiative und die Energie hat, mehr Eigenständigkeit zu übernehmen, dann übernimmt dieser Mensch sie halt.
Dann soll er, also und es bin ja nicht ich der Maßstab der Dinge, sondern das ist die Person ist der
Die
Maßstab.
Person.
Und da immer zu gucken, wo fordere ich und wo überfordere ich. Das ist eine Gratwanderung. Der eine sagt halt, ja, aber wenn ich das sehe, wie der sich schwer tut, dann mache ich es ihm halt schnell. Das kann manchmal richtig sein, aber es kann auch manchmal falsch sein. Und da kann auch
Ja.
nicht jeder jeden Tag gleich damit umgehen.
Ja. Und da gibt es sicherlich auch kein Patentrezept. Das ist etwas, was quasi in der permanenten Aushandlung ist. Und da würde
ja.
ich auch mal vermuten, dass ihr in eurem Team da auch euch gegenseitig unterstützt und Tipps gebt und so. Also da bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch. Jetzt würde mich interessieren, ihr seid ja darauf angewiesen als BFI, dass die Leute, die da meinetwegen eine Umschulung machen, dass die auch eine Stelle bekommen. Und über die Jahre, ich habe ja viele Leute kennengelernt, die bei euch quasi als Durchlauferhitzer, die durchgegangen sind. Na? Der Markus Erdl, der Nils Picker, der
ja.
André Kriebel und, der jetzt bei der Stadt da im IT-Bereich. Also ihr habt ja unheimlich viele Leute da so durchgeschleust und ihr seid ja darauf angewiesen, dass ihr Partner findet, wo dann die Leute auch ein Praktikum machen können, beziehungsweise wo man sagen kann, die kriegen nachher eine Stelle. Könntest du Branchen oder sagen wir mal Kooperationspartner benennen, wo du sagen würdest, jo, die sind richtig offen für uns und wie habt ihr das geschafft? Also wie habt ihr es hinbekommen, dass die offen sind?
Ja, also im Raum Würzburg ist natürlich viel einfach, sind es viele persönliche Kontakte, die gar nicht ich angestoßen habe, weil dazu bin ich zu kurz da. Aber halt einfach für langjährige Mitarbeiter, die da gut vernetzt sind, wenn einmal ein Arbeitsplatz gut geklappt hat vor 25 Jahren, dann kann man immer wieder sagen, hey, würden Sie mal Praktikanten nehmen und so. Also da ist die öffentliche Verwaltung immer noch gut. Aber wie gesagt, wir haben ja Menschen aus ganz Süddeutschland und dann versuchen wir immer, da war da ein Stichwort Praktikum, dann gucken wir immer, wo war die Person vorher? Kann man vielleicht wirklich einen alten Arbeitgeber wieder aktivieren, wo die Person vielleicht sogar gekündigt hat oder ausgeschieden ist? Also 30% der Leute haben wir auch sogenannte Jobrückkehrer. Also die kommen zu uns und haben bestehendes Arbeitsverhältnis und müssen quasi nur die Arbeitstechnik neu lernen und gehen dann zurück. Also 30% aus der blindentechnischen Grundausbildung, also sprich dem Kurs, wo man quasi wieder schreiben und lesen und rumlaufen lernt, gehen zurück an ihren Arbeitsplatz. Aber ansonsten versuchen wir die Unternehmen, häufig Mittelständler, über Praktikum aufzuschließen, also quasi gedanklich aufzuschließen. Wir nehmen entweder Kontakt zur Schwerbehindertenvertretung auf oder wir beziehen uns auf eine ausgeschriebene Stelle. Also wir machen eigentlich selten Kaltakquise, also außer die Person sagt, also das ist mein Traumunternehmen, ich will dahin. Dann machen wir natürlich auch das mit dem Teilnehmer, zeigen die Technik und wie das funktioniert. Aber meistens hat man irgendeinen Kontakt, sei es die Schwerbehindertenvertretung, sei es eine andere Person, die da schon ist oder mal war oder eben Kontakte von dem Betroffenen selber, der sagt, das ist mein Unternehmen, ich kenne da einen vom Betriebsrat oder von der Schwerbehindertenvertretung oder so. So springt man in der Regel rein. Oder man, wie gesagt, zieht eine Stellenausschreibung und sagt, sie, also der passt ganz genau, lassen Sie ihn doch mal ein Praktikum machen, das kostet
okay.
nichts, wir liefern die Technik.
Ihr verfolgt die Anzeigen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ja, ständig. Also wir haben einen internen Pool, wo Anzeigen reinlaufen, aber wir gucken natürlich auch die ganz normalen Jobportale an. Wir gucken halt, wo kommt der Mensch her, also wo will der ja auch wieder hin, mit ihm zusammen, das geht immer mit denen zusammen. Also wir machen nichts für die Leute, sondern mit den Leuten.
Ja.
Wir suchen denen ja auch keinen Arbeitsplatz, die suchen sich ihren Arbeitsplatz. Aber wenn jetzt also innerhalb der Ausbildungen ist ja ein Praktikum vorgesehen, bei manchen am Stück, bei den IT-Leuten am Stück 6 Monate, bei den kaufmännischen Ausbildungen eher immer so blockweise mal 6 Wochen und dann nochmal 6 Wochen oder so. Und da gucken wir, gibt es was in der Region Würzburg, wo die Person hin will oder will sie wieder lieber zurück in ihren Heimatort und dann gucken wir, was können wir denn da nehmen. Und Praktikum ist oft der Schlüssel, weil halt da kostet die Person nichts, da kann man sich kennenlernen. Wir springen die ganze Technik, wir schließen die an und so weiter. Da haben die null Kosten und null Aufwand damit und damit geht manchmal dann die Tür auf.
Was du sagst, ein bisschen klingelst bei mir. Zum Beispiel, wir haben etliche Leute bei der Generalzolldirektion und da ist auch so ein bisschen die Situation, da haben wir einfach über die Jahre gemerkt, es gibt da gewisse Bereiche, wo sehbehinderte und blinde Menschen recht gut arbeiten können. Irgendwann hatten die uns auch gefragt, ob wir nicht mal im Newsletter sagen können, hey, bewerbt euch beim Zoll. Ja. Und jetzt mal ganz im Ernst, beim Zoll kann man sich wirklich bewerben. Die suchen immer. Und das sind hochinteressante Stellen. Wir betreuen da Leute, ich weiß nicht, seit 15 Jahren oder wie lange. Und man kriegt halt dann so ein bisschen mit, was sie machen. Sind sehr, sehr spannende Stellen. Und also ohne Zoll, wenn wir den Zoll nicht hätten, also dann sähe unser Land anders aus. Ne? Da würden halt lebendige Tiere in Paketen geschickt. Ja. Also das mag man sich gar nicht ausmalen. Oder anderes Beispiel, KfW, statten wir auch aus. Ach, da fällt mir gerade ein, der Gerold Kias, blinder Physiker, der war ja auch bei euch. Kennst du den?
Nee, sag mir jetzt nichts.
Ja, der arbeitet seit vielen Jahren bei der KfW im IT-Bereich. Und als der Gerold in Würzburg war, ich war da zufällig mit unserem Sohn. Wir hatten uns mit dem Karl Deppner irgendwo bei, ihr habt doch so viele Biergärten, ne?
Ja.
Also ich bin jetzt zwar kein großer Biertrinker, aber der Biergarten, der war super. Da waren etliche Leute, Nils Bicker, Markus Ertel war neu. Und dann hatte ich den Karl angerufen, habe gesagt, du Karl, es sind ein paar ganz lustige Vögel beim WFW, nimm doch mal Verbindung mit denen auf. Dann hatten wir uns getroffen. Und seitdem ist da so eine Verbindung zustande gekommen. Und jedenfalls, was ich sagen wollte, ist halt, wir merken schon, wenn man in so einem Betrieb dann mal irgendwie drin ist und hat so ein paar Arbeitsplätze und das läuft gut, dann ist das Vertrauen da. Dann geht's auch weiter.
Ja, kennen wir auch, ja.
Dann habe ich etwas, was ich dich fragen wollte, und zwar, weil du bist ja auch seit vielen Jahren, wie du sagtest, in der Blinden-Selbsthilfe aktiv. Wie siehst du die Rolle der Blinden-Selbsthilfe jetzt in Bezug auf berufliche Aspekte? Also ich selbst kenne das halt von den vielen Ausstellungen. Man ist dann in Nürnberg oder in München oder wo auch immer und das ist alles sehr nett und da wird alles Mögliche gezeigt, Firmen sind da. Ich habe jetzt noch keine Initiative, wenn ich das so recht überlege, festgestellt, wo ich sagen würde, die Hamburger oder die Berliner oder so, die sind jetzt speziell irgendwie fokussiert auf berufliche Bereiche. Siehst du das aus bayerischer Sicht vielleicht anders?
Da muss man aus meiner Sicht ein Stück weit mit betrachten, dass es einfach aufgrund der zahlenmäßigen Gegebenheiten eine sehr, sehr kleine Gruppe ist das Thema berufstätige Menschen, weil halt 70% der blinden Menschen sind über 60, das wissen wir. Und daher ist erstmal eine kleinere Gruppe, die sich für das Thema Beruf interessiert oder die da aktiv ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Personengruppe nicht die Aufmerksamkeit verdient hat. Ich denke, das Ganze kann ich nochmal darstellen, indem ich zum Beispiel sage, das Berufsförderungswerk Würzburg ist gegründet worden vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund und der Blindeninstitutstiftung Würzburg, weil wir sagten, dass seinerzeit in den 60er Jahren haben die Kriegsblinden, die das damals betrieben haben, das Thema aufgegeben, weil es für sie waren quasi alle gebildet, die noch gebildet werden wollten. Die Friedensblinden hat man einfach in die Blindenschulen gesteckt und gesagt, naja, wenn ihr mit 30 hier blindet, dann geht ihr halt zu den Kindern und lernt da ein bisschen die Blindschrift mit, wird dann schon gehen. Und da haben der BBSB, die Blindeninstitutstiftung und die Nikolauspflege damals gesagt, nee, also so kann das nicht weitergehen. Man kann nicht erwachsene Leute da in irgendwelche Fünftklässlergruppen schicken und man kann die auch nicht mit den Bürstenbindern ausbilden, die jetzt da gerade mal 16 sind. Und so wurde das BFW Würzburg gegründet, seinerzeit anfangend in Saulgrub mit der blindentechnischen Grundausbildung und dann Ende der 70er Jahre nach Würzburg. Der BBSB zum Beispiel ist auch Träger jetzt im Bereich mehrfach beeinträchtigter blinder und sehbehinderter Menschen von zwei Werkstätten, wo Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen leben und arbeiten können. Und gerade im BBSB zusammen mit Karl Deppner haben wir gerade eine große Initiative. Wir haben ein Fachpapier geschrieben zum Thema Arbeitsmarktpolitik und digitale Barrierefreiheit, was wir gerade mit Gewerkschaften, mit Wirtschaftsvertretern, mit Politik diskutieren. Wir sind Träger des Integrationsfachdienstes in einigen Bezirken. Also es gibt da durchaus Teilbereiche im BBSB mindestens, die jetzt nicht im Tagesgeschäft so stark sichtbar sind, weil sie halt eine kleine Gruppe betreffen. Aber das Thema Arbeit hat schon eine Relevanz, wenngleich natürlich so Themen wie Nachteilsausgleiche immer politisch lauter und intensiver besprochen und thematisiert werden, weil das halt die größere Gruppe betrifft.
Ja, habe ich dich so richtig verstanden. Einige IFDs sind örtlich bei euch bei den Blindenvereinen angesiedelt, sodass dann einfach schon dadurch eine Verbindung.
Ja, also wir haben, also es haben mehrere Landesvereine, also das ist ja dann immer eine Auftragsarbeit. Also wir haben mehrere Mitarbeitende im BBSB, die quasi im Auftrag des Integrationsfachdienstes dann tätig werden. Also dann ruft halt einer an und sagt, hier, da droht ein Arbeitsplatzverlust, das ist eine blinde Person, wir haben da keine Ahnung, weil wir sind ein normaler IFD. Bitte, Herr H., kommen Sie, machen Sie eine Arbeitsplatzbegehung und dann guckt er, passende Hilfsmittel, Arbeitsassistenz, alle diese Minderleistungsausgleich, alles, was es dann so gibt. Arbeitseinsatz, Arbeitsumfeld, Arbeitsaufgabe. Also ja, das machen nicht nur wir die Bayern, machen auch andere Landesvereine, dass sie den IFD betreiben. Also wir machen es jetzt nicht in ganz Bayern, aber wir haben einige Mitarbeitende, die das tun.
Ja, also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass jeder Blindenverein alles machen muss, die neueste Technik entwickeln, politische Kampagnen, berufliche Integration und, und. Ich denke schon, dass jeder Verein, es gibt ja kleine Vereine, die sehr aktiv sind. Ich glaube, dass schon jeder Verein so seinen Schwerpunkt findet. Das sind ja immer einzelne Leute, die da aktiv sind und in Abhängigkeit deren Interessen sieht es dann so oder anders aus. Also
genau.
Entscheidend unterm Strich ist letzten Endes einfach, dass es vorangeht. Und das will ich einfach mal einstreuen am Rande. Ich finde, dass die Situation in Deutschland insgesamt sehr, sehr gut ist. Also ich bin auf keinen Fall derjenige, der sagt, um Gottes Willen. Und wir haben ja das SGB, die Kostenfrage ist überwiegend geklärt. Klar, es gibt viele Prozesse, die viel zu lange dauern.
Ja.
Also da können wir ein Lied von singen.
Ja.
Das kennst du sicherlich auch.
Ja, ja. Die Opern.
Ja, Opern. Wollen wir zusammen mal? Ja, und dann muss man eine Softwareumgebung evaluieren und dann sind die ITler nicht da, weil die ITler sind halt, die sollen am besten 24 Stunden Tag und Nacht arbeiten. Das sind halt sehr gefragte Menschen und die sind oft überlastet. Die sind durchaus guten Willens, aber die musst du erstmal kriegen. Dann hast du einen Termin und dann sagt da einer ab und so. Also das ist halt so ein Rattenschwanz, mit dem wir zu tun haben. Das hängt natürlich damit zusammen, also wenn die Software halt generell barrierefrei wäre, dann würden diese Analyseprozesse wegfallen. Aber da sind wir dran, da seid ihr dran. Ihr macht ja auch dieses Farbe, ne, wo auch Karl, den hat es eben genannt, wo der dabei ist. Also insgesamt muss ich wirklich sagen, ich finde die Situation sehr, sehr gut. Ich habe als Schüler auch mal 2,5 Jahre in der Schweiz gelebt, habe Kontakte in die Schweiz und da ist die Situation eher so, ja, du bist blind hier, du kriegst invaliden Versicherung, geh nach Haus und kraul deinen Hund. Also das ist jetzt sehr, sehr bös formuliert. Es hat natürlich auch massive Vorteile, dass einfach diese Gelder da sind. Aber ich glaube, bei uns in Deutschland ist es schon eher so, dass man sagt, hey, du bist erblindet, guck, dass du die blindentechnische Grundausbildung machst, guck, dass du zurück in deinen Beruf kommst. Und also trotz aller Kritik und dem ganzen Gejammere, was man ja hört, muss ich sagen, ist die Situation schon sehr, sehr gut.
Ja, klar. Und ich muss immer sagen, wir sind ja in einer Gesellschaft und natürlich messen wir Menschen uns mit Beeinträchtigung an den Possibilities, die Menschen ohne Beeinträchtigung haben. Und da wollen wir auch hin. Und das muss unser Ziel sein. Und natürlich ist es fürchterlich, und Kinder in Indien verdienen unsere Unterstützung, weil die verhungern. Also dagegen sind unsere Probleme gemessen dran gering. Aber doch, glaube ich, haben wir viel erreicht und dürfen aber nicht nachlassen, immer zu sagen, wir wollen die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben wie Menschen, die eben nicht blind oder sehbehindert sind.
Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe hier noch eine Frage und zwar, wie siehst du die Rolle der Bildungseinrichtungen? Also ich meine jetzt nicht Berufsförderungswerk, sondern mehr so Blindenschulen so.
Ja, also Inklusion ist großartig, weil einfach Kinder nicht in jungen Jahren von zu Hause viele hundert Kilometer weg müssen. Dadurch werden diese Einrichtungen aber immer kleiner und wir haben ja immer alles kopffinanzierte Systeme in allen Bereichen, in der normalen Schulbildung ja auch und in den Förderzentren auch. Und wenn Einheiten immer kleiner werden, wird es immer schwieriger, Wissen und Kompetenz aufrecht zu erhalten. up-to-date zu sein. Und ich bin eine feste Verfechterin von Know-how-Zentren, wie jetzt das BFW und die Bildungseinrichtungen sie sein können und auch sein müssen. Wenn es finanziert würde, dass alle zu Hause ohne Ortswechsel alles lernen können, dann wäre ich sofort dafür zu sagen, hör mal auf mit diesen Förderzentren. Mit einer Einschränkung, wie gesagt, diese Know-how-Zentren braucht es und wir müssen als Know-how-Zentren alles daran tun, dass wir dieses Know-how auch behalten und nicht vergessen. Es ist in der Menschheit schon so viel vergessen worden, sei es Naturheilverfahren und was weiß ich. Ja. Und es wäre ein Drama, wenn irgendwann keiner mehr Kurzschrift kann. Weil,
absolut.
Hat es noch nie gegeben. Was? Kurzschrift kenne ich nicht. Und dann muss die wieder erfunden werden in 100 Jahren. Ne?
Ja.
Also, aber das kann jetzt bald passieren, weil es immer weniger Leute gibt, die das überhaupt fordern oder einfordern, die sagen, oh, ich möchte schneller lesen können. Ne? Weil die machen alle mit Sprachausgabe und so und das kann man irre schnell stellen. Es braucht diese Know-how-Zentren. Und da bin ich ein absoluter Verfechter. Und ich glaube auch, es braucht eine Möglichkeit für diese Peer-Group-Erfahrung. Ein großer Teil an unserem BFW sind natürlich die Mitarbeitenden, die da viel Erfahrung haben und die gesagt haben, ich habe schon 100 Leuten beigebracht, du lernst es auch noch. Aber dieses Untereinander, das ist so wichtig. Und das gibt es halt nun mal dadurch, dass man zu uns nach Veitshöchheim kommt. Und das ist quasi die halbe Miete von der Behinderungsbewältigung.
Ja, mir hat sehr gut gefallen, als du sagtest, du hast angefangen, die Verbindung zu den anderen BFWs zu reaktivieren. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt, weil nehmen wir mal an, es gibt ein BFW, das technisch sehr weit hinterherhängt und ein anderes geht da eher so in Richtung, was gibt's Neues, was machen wir, wir erkunden und so. Und dadurch, dass ihr euch zusammenschließt, ist automatisch ein Informationsaustausch gegeben. Also das finde ich super. Und du sagtest ja, diese Peer-Group-Erfahrung, das ist halt etwas, was einen halt persönlich dann sehr stützen kann.
Ja, also die BFW-Kooperation, das ist wirklich klasse, weil also wir haben zum Beispiel von den Dürnern unheimlich viel gelernt zum Thema 3D-Druck. Klar, das hätte sich vielleicht auch jemand da anlesen können, gibt es den Jürgen Höllen, der macht wahrscheinlich schon
genau. Also in die Hölle kommt er später, aber jetzt heißt er noch Hüllen.
Genau, der macht seit 10 Jahren nichts anders. Der hat so ein starkes persönliches Interesse, dass er mittlerweile, glaube ich, 8 3D-Drucker besitzt. Da haben wir echt von profitiert, weil er halt durch einen Mitarbeiter da mal 2 Wochen hinschicken hat, der so viel gelernt, da hätte er 3 Jahre lang lesen und probieren müssen. Ja. Ne? Und umgekehrt, wenn es irgendein Thema gibt, wo die sagen, boah, wir haben da gerade keinen, der sich mit dem Thema Teams und Screenreader auskennt, dann machen wir halt mal eine Schulung oder irgendeinen Workshop. Also das klappt wirklich großartig und möchte ich auch wirklich nicht missen. Ideen austauschen, auch gucken, Mensch, kennt ihr den Teilnehmer, war der bei euch vielleicht auch schon mal, was können wir denn da tun, wir kommen mit dem nicht weiter oder so.
Ja.
Also das ist klasse. Wir sind klein, also Konkurrenz, die Zeit ist Gott sei Dank rum, wo man sagt, das ist unser Teilnehmer, nein, das ist mein Teilnehmer, der muss hierher und dann der muss dorthin und so. Das war früher so, da ist geschachert worden. Natürlich haben wir alle auch einen Selbsterhaltungstrieb. Also ich möchte auch, dass das BFW erhalten bleibt, weil ich halt, solange es Menschen gibt, die uns brauchen, das auch anbieten können will. Und dazu muss ich halt auch ein Stück weit Masse haben, weil mit einem Teilnehmer kann ich mir keine 120 Mitarbeiter leisten.
Ja.
Das geht halt nicht.
Also ihr handelt nach dem Motto, Mitbewerber sind auch Menschen.
Ja,
das tun wir übrigens auch. Ich mache noch sehr, sehr gerne noch alle möglichen Ausstellungen. Oft ist so, man steht da und dann ist ein großer, also Berlin zum Beispiel, dann gibt es zwischendurch mal eine Zeit, da ist einfach gar nichts los. Ne? Ja, was macht man? Man geht zum Nachbarstand, man unterhält sich und so. Ne? Und das muss ich auch sagen, dass in unserer Branche, das ist halt einfach immer wieder schön. Zum Beispiel in Berlin treffe ich jedes Mal den Sascha Gibson von der Firma Beta-Hilfen, den ich sehr, sehr gerne mag. Man ist im Wettbewerb, das seid ihr ja auch mit dem BFW. Und trotzdem, man redet miteinander, man tauscht sich aus. Und das ist etwas, was ich kennengelernt habe, zum Beispiel, also die Eltern von der Kerstin, die ja Mitgründerin der Firma ist, die hatten ja hier in der Nähe von Marburg Bürotechnik Träger. Und es gab ja damals in Marburg überall noch so Schreibwarenläden mit Maschinen und Tod und Teufel. Und ich kann mich einfach erinnern, die waren zusammen im Künstlerverein, die sind zusammen gesegelt. das waren dicke Freunde. Und dann passierte es, dann rief einer an und sagt, du Helmut, ich habe hier einen Kunden, der braucht die Brother so und so, die habe ich gerade nicht. Und dann mein Schwiegervater, ja, kein Problem, ich bin nachher sowieso in der Biegenstraße, bringe ich dir vorbei. So lief das. Und das ist ja, also im Management ist das bekannt unter dem Begriff Co-Optition, also man ist in Konkurrenz, aber man kooperiert auch. Und nach der Theorie sollen halt diejenigen, die halt nicht nur gegeneinander arbeiten, sondern auch miteinander arbeiten, nach der Theorie sollen das die Gewinner sein. Also ich glaube auch fest daran. Und das Wichtigste finde ich so die Einstellung, die man bekommt. Dass man halt sagt, ja Mensch, die geben sich alle Mühe.
Ja.
Das Geschäft ist hart. Es ist wirklich hart.
Ja.
Metec ist kaputt gegangen. In der Folge ist jetzt, glaube ich, also ist ja Visiobraille kaputt gegangen. Also jedenfalls hatte ich gehört, dass die Probleme haben, weil sie einfach die Module nicht mehr bekommen. Vor langer Zeit ist Baum kaputt gegangen. Das fand ich Drama, weil ich gerade den Screenreader Cobra super fand. Der Peter Staub auch meinte, es war in Sachen Blindentechnik der mit Abstand beste Screenreader. Also das Geschäft ist hart, aber dadurch, dass man halt zusammenarbeitet, ist alles irgendwie auch erträglich, sage ich mal. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, wenn wir jetzt so an junge Menschen denken, die vielleicht gerade Schule fertig haben oder Studium oder was nicht was, könntet ihr sagen, ja, die und die Berufsfelder, guckt euch die mal speziell an. Das ist etwas, was interessant werden wird in nächster Zeit.
Wir nehmen eben aufgrund der aktuellen Marktlage gerade, als Arbeitsmarktlage war das IT. Also wenn ich da irgendeine gewisse Affinität dazu habe, dann kann das eine Perspektive dafür sein, auch einen erfüllenden Arbeitsplatz zu finden. Gut, und ich muss dann generell auch immer sagen, ich glaube, so wie du es auch gerade beschrieben hast vom Zoll, wenn ich jetzt erst höre Zoll, ach was Zoll, das sind nur Gebühren und so, ist total langweilig. Aber eigentlich ist doch in fast jedem Beruf, oder also ich wüsste eigentlich keinen, auch in einem normalen Büroberuf habe ich es immer mit Menschen zu tun und habe es irgendwann doch auch mit Produkten zu tun, mit denen ich mich identifizieren kann, wo ich sage, da bringe ich was voran, im Team schaffen wir da was Tolles und wir halten den Kolleginnen den Rücken frei, weil wir alles gut organisieren oder super zusammen wegarbeiten und so. Ich kann gar nicht wirklich jetzt ein Berufsfeld identifizieren. Wie gesagt, IT geht gerade wirklich super gut. Und ich kenne aber auch viele blinde und sehbehinderte Menschen, die irgendeinen Studiengang finden, wo sie sagen, das spricht mir einfach total an. Ich möchte jetzt, was weiß ich, Literatur, Geschichte, was auch immer studieren. Und ich kann mir vorstellen, da irgendeinen Bereich zu finden, wo ich arbeiten will. Das finde ich super klasse. Also man kann in ganz vielen Berufen wirklich Erfüllung finden und einen tollen Tag haben. Und das soll es auch sein, wenn ich da hingehe und sage, oh Gott, noch 7 Stunden, 35 Minuten, dann ist es der falsche Job. Und auch wenn ich glaube, das ist das große Geld und der Job meines Lebens, das sollte ich dann nicht 40 Jahre machen.
Ja, also du sagst IT, also wir stellen fest, dass Psychotherapie recht gut geht.
Okay. Mhm.
Man dokumentiert, man redet mit den Leuten, also überhaupt jede Art von beratender Beruf.
Ja, wenn ich dazu eine Affinität habe und sage, ich Sozialarbeit oder jetzt gerade die ergänzte unabhängige Teilhabeberatung, ich möchte Leuten Perspektiven entwickeln, da glaube ich, wenn ich dazu eine Affinität habe und sage, ich möchte mir gerne die Situation der Menschen anhören, darum habe ich das ja auch gesagt mit dem Studium, wenn ich feststelle, hey, das ist genau mein Thema, dann finde ich danach auch irgendeinen Arbeitgeber, der den Platz so hat, wie es für mich passt.
Würdest du sagen, dass im Bereich Selbstständigkeit, dass es gut aussieht? Also ich denke zum Beispiel an so Leute wie Marco Retzlaff, der sich vor circa 10 Jahren selbstständig gemacht hat. Der hat Informatik studiert, hat keine Stelle bekommen. Der war irgendwann so frustriert. Dann hat er gesagt, so jetzt mache ich mich halb selbstständig. Und der Marco ist ein pfiffiger Typ, er ist fit, er ist in der Kommunikation sehr nett, er ist konstruktiv, er ist freundlich, er kann sich auch abgrenzen, er hat auch eine gewisse Härte. Der hat es geschafft. 10 Jahre läuft die Firma Senix.
Ja, super. Also das muss mir liegen. Also da gehört schon eine gewisse Risikobereitschaft dazu, auch dieses Risiko einzugehen. Aber auch so eine Haltung, ich probiere es jetzt mal und wenn es mich auffrisst oder wenn ich aufgefressen werde, dann mache ich was anders. Also auch so ein kleines, ich kann mich auch irren und deswegen kriege ich mir keinen Zacken aus der Krone. Ne? Genau. Also weil er hätte auch nach 5 Jahren merken können, ey, oh, ich habe da keinen Bock, immer Ideen entwickeln und so. Das passt nicht mehr zu mir. Dann auch zu sagen, na gut, dann mache ich jetzt was anders. Also nicht die Wurstigkeit, aber zu sich stehen und immer gucken, was passt zu mir. Also Selbstständigkeit, ich finde es super, wenn das Leute machen. Ich hatte den Mut nie, ich bin so ein Sicherheitsmensch. Aber ich finde das klasse und ich bewundere Leute.
Sag bloß, du gehst bei Grün über die Ampel, aus Sicherheitsgründen.
Naja, ich gehe auch manchmal ohne Ampel über die Straße, wenn kein Auto kommt und wahrscheinlich deswegen dann auch manchmal bei Rot. Aber selbstständig zu sein, da war ich, also wir hatten ja sehr viele Freiberufler in der IT und
ja.
Da habe ich mir nie getraut. Ne?
Ja, also ich denke so früher, ich war ja mit Ludwig Becker auf der Blister. Der war ja vollblind. Ich habe ihn damals noch sehr, sehr gut gesehen. Der hat Verstärke für mich gelötet. Der konnte besser löten als ich mit meinem noch richtig guten Sehrest. Der hat ja dann später die Firma Ludwig Becker gegründet und der war bekannt dafür, dass er halt eine sehr, sehr faire und gute Beratung macht. Dann fällt mir ein, der Manfred Jacklin von IPD, der seine Firma seit vielen, vielen Jahren führt. Willi Lutzenberger, Josef Rohrmüller, Joachim Schulze. Also es gibt etliche.
Ja, hauptsächlich im IT-Bereich haben sie es geschafft. Gab ja zeitlang auch so à la Marland und Mittag oder wie die hießen und so.
Ja.
Viersinn und was ist da? Also so der Marco Retzlaff, gut, der ist ja sehr IT-nah, hat aber auch ein bisschen so am Rande Produkte. Da haben es wenige geschafft. Also die mussten einfach innovativ sein oder müssen. Das ist ja generell das Thema, wenn sie so Kleinunternehmen sind. Du gehörst ja auch dazu mit deinem Unternehmen, hast ja auch den Mut gehabt, es anzufangen.
Ja, das war der Mut der Verzweiflung, weißt du.
Also es geht, aber dann braucht man einfach die Persönlichkeit dazu, dass man das will. Weil da kommt nichts von selber. Also da ist ja keiner, der sagt, mach doch mal das oder probier doch mal jenes.
Ach, Gaudium Ralf fällt mir noch ein hier in Marburg.
Ja, Bettina, die haben auch gut geschafft.
Bettina Link ist blind, der Lok Link ist blind. Und also es ist schon, ne, die treffe ich dann überall. Gut, die haben dann jemanden sehen, der mitfährt. So, aber es ist schon, also ich finde es bewundernswert. Überhaupt.
Diese Kreativität, das müssen einfach, man muss ein kreativer Mensch sein, weil du dich ja jeden Tag neu erfinden musst. Du kannst nicht 20 Jahre Seife verkaufen. Also das kann höchstens, keine Ahnung, die Wea, weil die halt den Namen haben. Ne?
Ja, die haben das irgendwie rausgekriegt, wie das geht. Ne?
Ja, aber auch die tun jedes Jahr ständig neue Produkte. Also immer gucken, was ist Zeitgeist, was wollen die Leute heute haben, alleine mit ihren blauen Dosen.
Ja.
Wäre das auch nichts geworden. Ne?
Aber jetzt von der Selbstständigkeit ganz unabhängig. Ich habe über die vielen Jahre... Bei mir ist ja so, in den letzten Jahren bricht der letzte Sehrest, den ich hatte, weg. Und jetzt erst merke ich, wie extrem viel diese paar Prozente ausmachen, wenn das wegbricht.
Ja.
Weil allein zu wissen, da ist die Straßenlampe, da ist das Fenster, das gibt einem so eine Grundorientierung.
Ja,
und ich finde, jeder Mensch, der es schafft, irgendwie beruflich ein Bein an die Erde zu bekommen, ob der Mensch jetzt geburtsblind ist oder später erblindet und dann noch Familie und Kinder und was ich. Ich habe größten Respekt davor, weil es ist echt eine Herausforderung. Ich merke es, als es bei mir mit den Augen schlechter wurde, da mussten die Kinder zum Beispiel lernen, wir haben im Flur hatten so ein Holzschälchen und da habe ich halt meinen Schlüssel reingetan. Und wenn die Kinder den Schlüssel halt daneben gelegt haben, dann war der für mich erstmal nicht existent. Das haben die ruckzuck gelernt und so. Das gehört einfach dazu, dass man gemeinsam lernt und dass man sich gemeinsam an diese Situation anpasst. Und ich finde, es ist super schwer und jeder, der es schafft, egal wo er arbeitet, hat meinen größten Respekt. Teilweise allein der Weg zur Arbeit ist ja teilweise schon ein Abenteuer. Ne?
Ja, das stimmt.
Jetzt wollte ich ja noch ein bisschen über den Waldemar Ruf lästern, hatte ich ja gesagt. Ne? Wir hatten ja das Teilhabeforum falsch angekündigt und dann rief der Waldemar an und sagte, du, wenn du keinen Ärger mit dem Karl Deppen haben willst, dann korrigierst du das aber ganz, ganz schnell. Ne? Da dachte ich, na guck mal, so sind die Bayern. Ne? Die haben auch, als wir Exchange-Kalender entwickelt hatten, da war ja der Sebastian Eckert, der Karl Deppner, der Waldemar Ruf, der Steffen Erzgraber, der Sascha Pavelek und. Ach, der Ernst Hesdörfer hat ja dann auch den Kalender bekommen und dann fehlende Frechheit, ne? Die finden Fehler und melden uns die Fehler. Also ja, so sind sie halt, ne? Wissen alles besser.
Ja,
aber
ja.
Spaß beiseite, das hat uns massiv geholfen, die Sachen zu verbessern. Also jedenfalls dieser Fehler mit dem Termin, der war uns unterlaufen. Also ich denke, wenn ich jetzt den 33. Juni angekündigt hätte, das hätte ich vielleicht gemerkt. Vielleicht hätte ich es gemerkt. Jetzt noch ganz kurz, bevor wir noch ein paar Fragen zulassen. Welchen Streich habt ihr vom BFE jetzt als nächsten geplant oder welchen Streich hast du geplant? Also Streich im Sinne einer positiven Aktion.
Jetzt wirklich einen großen Streich haben wir jetzt nicht vor, was als nächstes auf jeden Fall ansteht, jetzt für uns auf dem Gelände ist, dass wir die Gaststätte Roter Punkt wieder eröffnen können. Das haben wir uns ja gewünscht. Die Teilnehmer.
Das hört sich nach Rotlichtmilieu an.
Nee, der heißt nur so, ich weiß auch nicht, warum der Roter Punkt heißt. Auf jeden Fall haben wir bald wieder eine Gaststätte auf dem Gelände und wir haben auch einen Verein gefunden, der noch Räume anmietet. Da geht es um Lebensmittelrettung in Pfalz-Höchheim und da freuen wir uns sehr, dass wir uns einfach für die Dorfgemeinschaft oder für die Ortsgemeinschaft noch mehr öffnen und da auch mit lokalen Vereinen kooperieren können.
Sehr schön. Jetzt, normalerweise bin ich ja immer derjenige, der so sagt, hier, lass das Ganze kurz halten und ich breche dann ab und gehe dazwischen und so, aber ich fand die Episode, ich fand das Gespräch so spannend und es würde mir leid tun, wenn die vielen Leute, die jetzt hier dabei sind, wenn die nicht noch die Gelegenheit hätten, Fragen zu stellen.
Ja, also erstmal vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr interessant, was ihr beiden da eben vorgetragen habt. Ich wollte zu zwei Dingen kurz kommentieren. Ihr habt also einmal gesagt, und das ist auch richtig gut, dass die Beratungsleistung inzwischen wirklich gut geworden ist. Ich bin ja in diesem Feld nun schon seit einer ganzen Weile aktiv. Und ich weiß doch gut, so in den späten 70ern und frühen 80er Jahren, da war es eher, wenn da ein späterblindeter Mensch kam, da hieß es aber eher, ja, Verrentung. Wir mussten unheimlich oft kämpfen, damit wir Leute eben vor dieser Verrentung geschützt haben. Das hat sich glücklicherweise heutzutage sicherlich auch aufgrund der Aktivitäten der BFEs und der Selbsthilfe doch erheblich gebessert. Und die zweite Sache, ja, die Know-how-Zentren, also die Sonderschulen oder wie immer man sie nennen mag, die sind natürlich verdammt wichtig, um das Fachpersonal zu halten. Aber das Hauptproblem ist eigentlich bei der Inklusion. Ich habe ja in Berlin jahrelang blinde Kinder und Jugendliche auch in der Inklusion, Integration, wie sie damals erst noch hieß, betreut. Das Problem ist einfach die Ressourcen. Es fehlt ganz einfach oft an den notwendigen, sowohl personellen als auch materiellen Ressourcen, weil nur dann kann die Inklusion auch funktionieren. Und ich habe heutzutage so in den letzten Jahren eher das Gefühl, ja, wir reden viel über Inklusion, aber eigentlich ist es ein Schwarzbein.
Ganz genau. Und wir geben ja nicht das Geld rein, das es bräuchte.
So ist es.
Mit dem bisschen, was da zur Verfügung gestellt wird, kannst du ja gar nicht die Förderung dem Kind, der Jugendlichen angedeihen lassen, die du für notwendig hältst, weil du hast halt deine 90 Minuten einmal die Woche. Davon musst du noch hin und her fahren. Und wenn Not am Mann ist, musst du in der Einrichtung bleiben. Die machen das zum Sparmodell und das kann nicht funktionieren. Es ist so ein bisschen die Gefahr auch bei den BFEs. Da wird ja auch immer, es muss mehr ambulant gehen und heimatnah und so. Wenn die mir die Mittel geben, sofort würde ich es machen. Aber dann bräuchte ich halt 10 Ernst-Hesdörfers, ne? Die halt die Kompetenz haben, einen Praktikumsplatz einzurichten. Und die werde ich nicht kriegen, vor allem nicht bezahlt kriegen.
Mit gegebenen Mitteln versucht man, das Beste zu machen. Ich meine, Peter, das Thema, was du ansprichst, ist ja auch so, geht man in eine Förderschule oder geht man vor Ort in die Regelschule, ist auch ein Riesenthema. Da haben wir auch jetzt bei uns in der Firma jemanden, der halt in der Regelschule also ganz böse Erfahrungen gemacht hat. Gut, das wäre ein anderes Thema. Sind noch andere Meldungen?
Ich bin ein ehemaliger Absolvent vom BFE Würzburg und ich bin sehr dankbar, dass es diesen BFE gibt, denn ich habe nicht nur einen Kurs für Fremdsprache besucht und auch eine technische Grundausbildung absolviert. Ich habe auch einen Beruf gelernt und auch eine Weiterbildung und jetzt habe ich einen festen Arbeitsplatz seit 20 Jahren und das habe ich dem BFE zu verdanken.
Ja,
das wollte ich loswerden. Hier kam noch der Name der Frau Jordan. Judith bestellt der Frau Jordan einen schönen Gruß.
Hi.
Von Kempten. Ja, die war damals bei der Arbeitsvermittlung, ja, bei meiner Praktikumsstelle, hat mich unterstützt und anschließend dann bei der Einstellung beim Finanzamt.
Ja, die gibt es auch.
Warte mal, ich finde das sehr, also ich freue mich einfach, dass du das so sagst. Das ist sehr, sehr bewegend. Und Waldemar, noch etwas, hör auf, meine festgelegte Meinung durch gute Argumente zu torpedieren, was den Kalender anbelangt, das falsche Datum, was ich genannt habe.
Ich wollte nur freundlich und zuvorkommend sein.
Ja, das ist dir auch gelungen. Also ich muss überhaupt sagen, also wir haben mit euch Bayern großen Spaß. Ich finde, dass der BBSB, also wenn ich so, wir kennen ja die Vereine relativ gut. Und der BBSB, finde ich zum Beispiel, ist ein Verein, wo ich sagen würde, da merkt man ziemlich viel, was Positives von dem Verein ausgeht. Also es ist nicht der Einzige.
Ihr seid auch die Besten.
Ihr seid nicht die Besten, ihr glaubt vielleicht, ihr seid die Besten, aber ihr macht tatsächlich gute Sachen, Waldemar.
Wir sind es.
Ja, sind noch andere Fragen oder Anregungen?
Mich würde interessieren, es ist ja gut und schön, wenn man diese bewährten Sachen versucht weiterzuführen, solange wie es noch möglich ist und Leute immer noch so in den Telefonistenbereich zu vermitteln und auch diese IT-Sachen, dass das gut funktioniert. Aber was wird denn getan, um auch neue Dinge zugänglich zu machen und vielleicht mal zu gucken, wo kann man für die Zukunft mehr berufliche Möglichkeiten erschließen, wo jetzt es eher noch schlecht aussieht?
Kannst du ein Beispiel nennen, also einen konkreten Bereich, wo du dir das wünschst, bevor du
ich wüsste es nicht, wo es geht, aber man muss ja sicherlich auch die Möglichkeiten beobachten, um neue Tätigkeitsgebiete für blinde und sehbehinderte Menschen zu erschließen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo im Industriebereich was gibt, was vielleicht bisher noch überhaupt nicht gesehen worden ist oder keine Ahnung, wird da geforscht oder irgendwie versucht, was zu aktivieren oder ist das einfach zu viel verlangt sozusagen.
Judith?
Also wir gucken natürlich da schon im Rahmen unserer Möglichkeiten, was da an Ideen geben kann. Also wir haben jetzt allerdings jetzt für die Gruppe der sehbehinderten Menschen gerade jüngst die Genehmigung erhalten für den Fachpraktiker Systemintegration. Das ist quasi die unterstützende Person zum Netzwerktechniker, aber eben für Personen, die jetzt von der Qualifikation her bis zum Hauptschulabschluss mitbringen, weil uns eben gespiegelt wurde, es gibt zwar immer wieder mal junge Menschen, die IT-affin sind, aber die haben jetzt von den schulischen Fähigkeiten, die sie mitbringen, nicht die Möglichkeit, einen mittleren Reifeabschluss zu schaffen. Und denen wäre jetzt die Voll-IT-Ausbildung zu anspruchsvoll. Aber sie bringen die Affinität zur IT mit, dass sie da auf jeden Fall einen guten Job machen können. Und so haben wir diesen Fachpraktiker gesucht. Leider hat es, ich glaube, anderthalb Jahre gedauert, bis unsere Kostenträger endlich, obwohl das ein anerkanntes Berufsbild ist, uns die Genehmigung erteilt haben. Da waren einfach viele verschiedene Stellen zu beteiligen, Dokumente vorzulegen, waren alle wohlwollend, aber letztendlich ist leider doch, sind anderthalb Jahre gut ins Land gegangen. Das finden wir unbefriedigend. Mhm. Aber so ist es halt in der deutschen Bürokratie. Das sind die Wege, die du gehen musst. Jetzt für blinde Personen, ja.
KI habt ihr neulich gemacht.
Ja, wir haben jetzt die Mitarbeitenden erstmal fortgebildet zu KI. Wir haben beim Bundesverband auch Projekte zu KI laufen. Da versuchen wir schon, Ideen zu entwickeln. Aber die ganz große Innovation sehe ich da leider gerade nicht. Es wird aus unserer Beobachtung heraus immer individueller. Du kannst nicht so leicht ein Berufsfeld finden, wo du sagst, das passt, sondern eher gucken, was bringt die Person mit, was war der Vorberuf und kann ich den irgendwie aufschließen. Also diese Aha-Erlebnisse, jetzt werden alle Bürokaufleute, ich glaube, das ist vorbei, sondern ich hoffe eigentlich immer, gerade bei den Jobrückkehrern, dass wir eher das Feld, wo die Person ja schon die Kompetenz hat, seit 20 Jahren, dass wir das erhalten können. Das ist aus meiner Sicht erfolgversprechender.
Also, gute Frage. Sagst du noch kurz deinen Namen? Weil ich habe das jetzt.
War Martin Klein.
Ach, der Martin. Ja, alles klar. Ja,
Dankeschön.
Wirklich, wirklich gute Frage. Ne?
Ja,
Zukunftsperspektive. Ja. Noch weitere Fragen, Anregungen?
Wir haben ja auch Menschen mit nicht-akademischen Abschlüssen ausgebildet in Berlin. Und ich sehe auch wirklich das große Problem. Es gibt ja immer weniger Berufe, gerade im nicht-akademischen Bereich. Und da wird es wirklich schwierig. Man muss einfach nach Nischen suchen. Das ist ganz schön schwer. Da finde ich, wenn man sowas macht wie das BFW jetzt in Würzburg, diese Fachpraktiker, wenn man sowas findet, sowas auch offensiv sucht, das ist schon toll. Aber es ist nicht einfach, in dem Bereich was zu finden.
Ja. Genau, und ich glaube auch, also wir haben ja die wissenschaftlichen Dokumentare, dann gab es eine Zeit lang die PR-Assistenten, jetzt setzen ein paar auf dieses Dialog-Marketing. Aber die Zeiten sind vorbei. Früher konnten wir 100 Telefonisten vermitteln ohne Probleme. Ich glaube, diese Zeiten kommen nicht wieder. Ne? Also wir werden jetzt nicht den einen Beruf erfinden, wo wir sagen, oh, alle Blinden dahin. Die wollen das vielleicht ja auch alle gar nicht. Ne? Ich frage mich zum Beispiel schon immer noch, warum gehen so Berufe wie Versicherungskaufleute nicht? Ne? Das ist doch alles IT-basiert, aber anscheinend sind die Systeme so grässlich, dass es offensichtlich doch nicht funktioniert, weil natürlich, der kann nicht zum Kunden rausfahren und mit dem dann Vertrag aushandeln, aber der müsste doch irgendwie im Backoffice arbeiten können.
Also wir haben das gerade im Versicherungsbereich mit 2 Schülern mal probiert.
Ja.
Gut, das ist jetzt allerdings schon auch 5, 6 Jahre her, aber die sind total wirklich an der IT gescheitert, also an den Systemen,
ja, ganz
überhaupt
genau.
Nicht zugänglich waren.
Ja, das ist es wieder. Ne? Da denkst du, das wäre doch alles im Bürojob vom Intellekt, packen sie es doch. Ne? Also ist ja kein Problem.
Also Peter, die Challenge sozusagen oder auch Judith, die Herausforderung ist einfach, es laufen nicht mehr diese Standardberufsbilder wie früher, jedenfalls nicht in der Quantität. Also rausgehen, differenzieren, individualisieren und gucken, wo man unterkommen kann.
Ja, was bringt die Person mit? Was war der Vorberuf? Ne? Klassisches Beispiel früher, ein Elektrotechniker. Ne? Der war halt vorher vielleicht Elektriker und also kannte ich einen und hatte dann einen Unfall. Und dann ist er halt bei seiner Firma in den Einkauf gegangen, weil der kannte den ganzen elektrischen Kram rauf und runter, alle Kabel, alle Messdinger von hinten bis vorne. Er musste halt lernen, mit dem Computer umzugehen. Das war nicht seine Welt, das wollte er überhaupt nicht. Aber er hat es gelernt und so konnte er halt dann im Innendienst arbeiten.
Ja.
In vielen Fällen steht und fällt es mit der Barrierefreiheit.
Ja, leider.
An dem Punkt sind wir alle dran, werden dranbleiben. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. Ja, dann ganz herzlichen Dank an alle. Also ich nehme hauptsächlich mit einmal so dieser Gedanke der Kooperation, dass ihr den BFEs, dass ihr euch austauscht, dass ihr guckt, wo ihr euch gegenseitig unterstützen könnt, wo ihr voneinander lernen könnt. Das ist so die eine Geschichte. Und der zweite Gedanke ist derjenige halt, die Welt verändert sich. Die Standardberufsbilder ändern sich. Es gibt die nicht mehr in der Menge, wie es sie früher gab. Und rausgehen, die Welt kennenlernen, Nischen finden, von der Persönlichkeit ausgehen. Was liegt mir? Wo könnte ich mir vorstellen, unterzukommen. Ja, dann Judith, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr, sehr anregend und damit herzlichen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Teilarbeitforum.
Empfehlt diesen Podcast weiter und schaut auf unserer Website vorbei. Ihr werdet hübscher davon.
Oh yeah.
www.dlinfo.de
Mal schauen, wenn die Judith morgen frühstückt, vielleicht ist ja der Teller und ihre Tasse, vielleicht sind die ja festgeklebt am Tisch.